Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Heute mit Katja Bigalke, herzlich willkommen.
Ich bin kein Politiker. Ich bin kein Politiker, der nur redet. Das habe ich noch nie gemacht. Wir bauen das Land auf, aber doch nicht mit Gerede. Gott weiß, wie es geschah, dass das Land wieder da ist.
Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi inszeniert sich gerne als Macher, auch im Wahlkampf. Denn nach 4 Jahren im Amt will er nun wieder Präsident werden. Seit heute früh sind die Wahllokale in Ägypten geöffnet. 3 Tage haben die knapp 60 Millionen Wahlberechtigten Zeit, ihr Votum abzugeben. Auch weil aussichtsreiche Gegenkandidaten fehlen, gilt der Gewinner der Wahl allerdings schon jetzt als ausgemacht. Es wird der ehemalige General Abdel Fattah al-Sisi sein, meint Said Zadek, Professor an der kanadischen Universität Kairo.
Wenn Sie sich die 4 Jahre der Amtszeit von Präsident al-Sisi anschauen, er hat das Land aus den unruhigen Gewässern des Nahen Ostens herausgeführt. Es gibt viele gescheiterte Staaten, wie Libyen, Syrien, den Irak und den Jemen, sogar Sudan und Gaza. Er hat das Land stabilisiert und er hat begonnen, sehr schwierige Wirtschaftsreformen durchzuziehen, was sich keiner vor ihm traute.
Gründe, die für eine Wiederwahl von Präsident Abdel Fattah al-Sisi sprechen. Über den genauen Ausgang der Wahl wissen wir dann aber erst mehr am 2. April. Dann wird das Ergebnis verkündet. Die Baustellen im Land, die werden aber wohl auch dann erstmal dieselben bleiben wie jetzt. Susanne El-Khafif berichtet.
Im Büro von Khaled El-Husseini Suleiman. Er arbeitet für das Unternehmen Akut, das die neue ägyptische Hauptstadt entwickelt.
This is the whole project, okay? We are almost here. This is the new Cairo.
Der hochgewachsene Mann steht vor einer Wand mit vielen Karten. Er zeigt und erklärt. Die neue Hauptstadt soll 6,5 Millionen Menschen ein neues Zuhause bieten. Sie liegt im Osten zwischen Kairo, Suezkanal und Rotem Meer, auf einer Fläche fast so groß wie die von Hamburg, Deutschlands zweitgrößter Metropole. Die neue Hauptstadt soll Kairo ablösen als administratives Zentrum, sich selbst finanzieren aus dem Verkauf von Land und Immobilien. Sie soll modern sein und weitläufig, mit Theater und Hochschulen, Solarenergie und viel Grün.
We need this 40 years ago.
Wir brauchten diese Hauptstadt schon vor 40 Jahren. Kairo ist überfüllt. Ständig gibt es Staus. Die Infrastruktur ist völlig veraltet. Doch ehrlich gesagt, es brauchte den politischen Willen, dieses große Projekt auch umzusetzen. Wir arbeiten derzeit an vielen Megaprojekten. Die neue Hauptstadt ist wohl das Größte. Wir schaffen das. Wir haben diesen Traum und wir machen ihn wahr.
And we will finish. We sure we have a dream and we will achieve it. And to answer.
Und dann lädt Khaled El-Husseini Suleiman dazu ein, die Baustelle zu besuchen, sich selbst ein Bild zu machen.
I repeat my invitation to see what happened already in this site.
Im März 2015 hatte der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi das Projekt Neue Hauptstadt vorgestellt. Abdel Fattah al-Sisi, der jetzt für eine zweite 4-jährige Amtszeit kandidiert. Kairo, Mitte Januar in der Zentrale der liberalen Reform- und Entwicklungspartei. Journalisten warten auf Mohammed Anwar Es-Sadat, der ebenfalls seine Kandidatur bekannt geben soll. Es-Sadat, Anfang 60, Neffe des früheren ägyptischen Präsidenten gleichen Namens. An der Wand prangt ein großes Poster, zeigt ihn einen attraktiven, braungebrannten Mann. Im Hintergrund läuft ein Videoclip, Hukm Eschab, das Volk regiert. Doch das Geschehen nimmt eine unerwartete Wende. Es-Sadat spricht von großen Schwierigkeiten, dass er nicht auftreten und für sein Programm werben konnte, dass staatsnahe Medien ihn attackierten, dass das politische Klima einen fairen Wettstreit unmöglich mache. Er wolle kein Alibi-Kandidat sein, sagt er und erklärt seinen Verzicht. Es-Sadat wird nicht der Einzige bleiben. In den folgenden Wochen scheiden weitere potenzielle Kandidaten aus, müssen sich zum Teil vor Gericht verantworten. wegen Gesetzesverstößen, so die offizielle Lesart. Ende Januar rufen Parteien aus dem überwiegend linken Spektrum zum Wahlboykott auf. Das Gros der Parteien aber und maßgebliche Vertreter und Verbände aus Wirtschaft, Sport und Kultur stellen sich demonstrativ hinter Assisi. Immer häufiger auch kursieren auf sozialen Netzwerken Pro-Assisi-Lieder. Zu diesem Zeitpunkt, als es noch keine Gegenkandidaten gibt, äußert sich die prominente Moderatorin Lamis El-Hadidi im privaten Fernsehkanal CBC. El-Hadidi, die als eine Anhängerin Assisis gilt.
Das Gesamtbild macht deutlich, die Politik ist abwesend. Ich sage das, auch wenn ich morgen nicht mehr auf Sendung gehe, auch wenn ich jetzt live ausgeschaltet werde. Die Politik wurde eliminiert. Es gibt keine Politik in Ägypten.
Mittlerweile gibt es doch einen zweiten Kandidaten. Musa Mustafa Musa, so gut wie unbekannt, Architekt und Politiker. Vor seiner Kandidatur engagierte er sich bei einer der Kampagnen zur Wiederwahl Assisis. Offizielle ägyptische Stellen widersprechen jeglicher Kritik am politischen Klima im Vorfeld der Wahlen. Kritik, die auch international laut wird. Ende Februar hält Außenminister Sameh Shoukry eine Rede vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf. Ägypten sei daran interessiert, so Shoukry, den Rat auf dem Laufenden zu halten, über die Fortschritte in Demokratisierung, Rechtsstaatlichkeit bei den Menschenrechten. Shoukry spricht von mehr Religionsfreiheit, einer besseren Gesundheitsversorgung, besseren Frauenrechten, betont, dass die Menschenrechte wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte einbeziehen müssten und den Schutz vor Terrorismus. So habe Präsident Assisi dazu aufgerufen, eben diesen Schutz als elementares Menschenrecht zu begreifen. Wenige Tage später gibt es eine weitere Stellungnahme aus Genf, diesmal vom UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Seyed Raad El-Hussein. Er spricht von einem, Zitat, allgegenwärtigen Klima der Einschüchterung in diesen Tagen in Ägypten, einem Klima, in dem verhaftet und gefoltert werde, in dem unabhängige Medien zum Schweigen gebracht würden. Das ägyptische Außenministerium bezeichnet die Vorwürfe als haltlos. Auf dem Weg in die neue Hauptstadt. An der langen städtischen Ausfallstraße Richtung Osten hängen überall Wahlplakate. Zumeist für den amtierenden Präsidenten Assisi. Dann unvermittelt ein Kontrollposten und eine weitere Ausfallstraße, die in schier unendliche Weite zu führen scheint. Unterbrochen nur von Sandbergen, die sich rechts und links der Straße auftürmen. Nach vielen Kilometern am Horizont erste Umrisse. Beim Näherkommen zeigt sich, es sind Brücken und Tunnel, Gebäude und ganze Wohnviertel. Erster Haltepunkt, die große Moschee. Zweiter, die Kathedrale. Sie soll Ende 2018 fertiggestellt sein. Die größte Kirche der arabischen Welt und Nordafrikas werden. Ahmed Hilali vom Unternehmen Akut, das die neue Hauptstadt entwickelt.
The towers of the cathedral would reach about 50 meters high.
Die Türme werden bis zu 50 Meter aufragen. Die Kathedrale ist auf 3 Etagen angelegt, Platz für mehr als 12.000 Gläubige. Zur koptischen Weihnacht am 6. Januar ist hier schon die Messe verlesen worden, im Beisein des Präsidenten und des Papstes. Die Kathedrale ist tatsächlich eines unserer wichtigsten Bauwerke. Sie ist eines der Kronjuwelen der neuen Hauptstadt.
Februar 2018. Im ägyptischen Staatsfernsehen kündigt der Sprecher der Armee eine groß angelegte Offensive an.
Bismillahirrahmanirrahim.
Der Sprecher wendet sich an das Volk. Der Präsident habe den Sicherheitskräften das Mandat erteilt, die Terroristen im Nordsinai und in anderen Regionen endgültig zu eliminieren. Die Menschen seien aufgefordert, zu kooperieren und Hinweise auf die Elemente zu geben, die die Sicherheit des Landes gefährdeten. Präsident Assisi hatte dem Sicherheitsapparat ein Ultimatum von 3 Monaten gestellt. Dann, so seine Ansage, sollten Sicherheit und Stabilität hergestellt sein. Seit langem hatte die Armee versucht, den Norden des Sinai unter staatliche Kontrolle zu bringen. Doch immer wieder hatten islamistische Terroristen, die sich zum IS bekennen, Zivilisten getötet, christliche und muslimische Ägypter. Noch Ende 2017 verübten sie ein Attentat auf eine Moschee im Nordsinai, bei dem Hunderte ihr Leben ließen. Die Offensive im Vorfeld der Wahl dürfte dem amtierenden Präsidenten einige Pluspunkte beschert haben. Als Mann, der die Nation schützt vor den Krisen und Kriegen, die bis heute die ganze Region erschüttern.
Okay, let's continue our tour. The other monuments in our tour would be government complex.
In der neuen Hauptstadt geht die Besichtigung weiter. Zur Regierung und Präsidentenamt, dem Parlament und Geschäftsviertel. Überall sind große Maschinen im Einsatz und Arbeiter. 200.000 Mann heißt es, aus dem ganzen Land.
We have 7000 years of civilization and it's not a new thing for the Egyptians to make mega projects.
Wir haben 7000 Jahre Zivilisation. Es ist nicht das erste Mal, dass wir Großprojekte auf die Beine stellen. Die Menschen, die den ersten Suezkanal gruben, sind dieselben, die den neuen Kanal mit Abdel Fattah al-Sisi geschaffen haben, sind dieselben, die diese neue Hauptstadt bauen. Sie wird ein Wahrzeichen sein für die ganze Region. Ägypten ist kein kleines Land. Es spielt eine wichtige Rolle im Mittleren Osten.
Im Vorbeifahren sind an den Baustellen große Schilder zu sehen. Darauf vermerkt sind Investoren und die für den Bau verantwortlichen Stellen. Es ist das Ministerium für Wohnungsbau und es sind die Streitkräfte. Das Militär spielt eine zentrale Rolle in der ägyptischen Wirtschaft. So hat es eine Vielzahl eigener Unternehmen und es entwickelt Großprojekte wie den Ausbau des Suezkanals, die dort befindliche neue Wirtschaftszone, die neue Hauptstadt, Straßen- und Brückenbau im ganzen Land. Das Militär ist überall präsent. Der Internationale Währungsfonds stellt der ägyptischen Regierung heute ein gutes Zeugnis aus. Ende 2016 hatte er einen 12 Milliarden Dollar Kredit bereitgestellt, unter der Auflage rigider Wirtschaftsreformen. Das ägyptische Pfund musste freigegeben, die Subventionen mussten abgebaut werden. Mit der Folge, dass die Inflation im vergangenen Juli auf dramatische 33% stieg. Mittlerweile sind die Wirtschaftsdaten deutlich positiv und die Devisenreserven sind heute größer als vor dem Volksaufstand von 2011. Das lässt auch das Ausland wieder Interesse zeigen, nicht nur zu exportieren, sondern auch in Ägypten zu investieren. Die Zahlungsmoral sei gut, heißt es, das neue Investitionsgesetz ein Fortschritt, die Entdeckung neuer Gasfelder eine Sensation. Zu den Investoren zählen vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, China, Großbritannien und Italien. Mit Moskau wird derzeit über eine russische Wirtschaftszone verhandelt. Die wird bei Port Said liegen, an der Mittelmeerküste. Für ausländische Investoren aber gilt, Stabilität ist das oberste Gebot. Auf ägyptischen Straßen muss es ruhig bleiben. Ankunft in einem der Viertel der neuen Hauptstadt. Hier sind große Gebäudekomplexe mit Apartments bereits fertiggestellt. Dazwischen erstes Grün, Rollrasen, Bäume und Blumen. Eine Gruppe Arbeiter kommt auf die Straße, lobt das Projekt. So auch Mohammed, 59 Jahre alt, aus Beni Suef in Oberägypten. Ein Klempner.
Ich finde sie großartig, die neue Hauptstadt. Am liebsten würde ich hier wohnen. Ich arbeite schon lange hier. Ich tue das für unser Land, für unseren Präsidenten. Er tut damit etwas Gutes, für unsere junge Generation.
Die Gruppe Arbeiter ist froh, ein Auskommen zu haben. Millionen anderen geht es schlecht. Der wirtschaftliche Einbruch nach 2011 und die rigiden Wirtschaftsreformen belasten vor allem die Unterschicht. Die besseren Wirtschaftsdaten haben ihr Leben noch nicht verbessert, im Gegenteil. Mitte 2015 wurde die Armutsquote in Ägypten auf 27,8% geschätzt. Neue offizielle Daten gibt es nicht, Analysten aber fürchten, dass die Armutsquote heute 33% beträgt. Der Staat legt Hilfsprogramme auf, doch sie schaffen angesichts so vieler Bedürftiger nur wenig Abhilfe. In Angst vor weiterem Abstieg harren aber Millionen aus und hoffen auf bessere Zeiten.
Die Herausforderung für uns als Staat besteht darin, dem Wachstum der Bevölkerung vorauszueilen. Mit dem Bau von Häusern, Schulen und Krankenhäusern. Tun wir es nicht, dann stehen wir da, wo wir heute sind.
So Präsident El-Sisi in einer Talkshow des privaten Fernsehsenders On TV, kurz nachdem das Statistikamt die jüngsten Zahlen veröffentlichte. Die ägyptische Bevölkerung, hieß es, habe sich in nur 30 Jahren verdoppelt. Und sie wachse weiter. Jedes Jahr um mehr als 2,5 Millionen Menschen. Eine immense Belastung für die Ressourcen des Landes.
Es ist ein großes Problem. Ehrlich gesagt ist das Bevölkerungswachstum eine unserer größten Herausforderungen, nicht geringer als der Terrorismus. Denn große Armut ist eine der Quellen des Terrors, die die Menschen in den Extremismus treibt. Das müssen wir eingestehen.
In der neuen Hauptstadt geht die Besichtigungstour dem Ende zu. Eine letzte Station, die Ministerien. 34 große Gebäudekomplexe, symmetrisch angeordnet. Bereits im nächsten Jahr soll in den Amtsstuben die Arbeit aufgenommen werden. Mustaqbal Masr, die Zukunft Ägyptens, so steht es auf den Tafeln, die für das Projekt werben. Und das soll sie werden, die Zukunft des Landes, zusammen mit weiteren Städten, die derzeit im ganzen Land gebaut werden. Sie sollen bestehende urbane Zentren wie Kairo entlasten und Menschen anderswo neue Perspektiven bieten. Doch der Druck ist groß. Alle Anstrengung des Staates droht vom rasanten Wachstum der Bevölkerung eingeholt zu werden. Es ist wie ein Rennen gegen die Zeit. Der Internationale Währungsfonds ist mit der Entwicklung Ägyptens zufrieden. Das Land sei dabei, sich erfolgreich zu stabilisieren. Und deshalb müsse es jetzt darum gehen, die wahren Wirtschaftspotenziale auch freizusetzen. Das schreibt Subir Lal, IWF-Chef für Ägypten, in der etablierten Tageszeitung El Ahram. Er rät zu einem modernen Verständnis von Staat. Für ihn ist das ein Staat, der sich aus der Wirtschaft heraushält. Der dafür da ist, ein transparentes und ausgewogenes Regelwerk zu schaffen, das Schwache auffängt und viele Wirtschaftsakteure in freiem und fairem Wettstreit agieren lässt. Der Privatsektor, so Subir Lal, schaffe die Arbeitsplätze. Sollte die Führung des Landes seinem Rat folgen, so müsste sie tiefgreifend umstrukturieren, vor allem das Militär auf seine eigentliche Aufgabe reduzieren, die Landesverteidigung. Die Politik sei tot, bedauert die prominente Fernsehmoderatorin Lamis El-Hadidi und nennt die Verantwortlichen, die Führung des Landes, die Parteien und die Medien.
Leider haben wir vermittelt, Politik sei ein unschönes Wort. Und so haben sich die Menschen gesagt, okay, besser, wir lassen die Finger von der Politik. Wir wollen leben und arbeiten. Wir wollen auf die Großprojekte und die Wirtschaftsreformen warten. Ja, die sind wichtig. Doch wir brauchen dafür politische Ideen und politischen Verstand. Alles ist Politik. Der Abbau der Subventionen, die Erhöhung der Metropreise, die staatlichen Sozialprogramme. Wir brauchen politischen Verstand, um all das anzugehen.
Politik, so El-Hadidi, müsse sich frei entfalten dürfen.
Es muss eine andere Meinung geben und wir müssen ihr zuhören. Und sie muss laut sein dürfen. Das soll uns keine Angst machen. Politik soll uns keine Angst machen. Im Gegenteil. Politik baut Staaten auf. Was die Staaten niederringt, ist die Entscheidung eines Einzelnen, ist die Duldung nur einer Meinung. Das ist das Gesamtbild, dem wir uns stellen müssen. Ich sage es nur einmal, auch wenn es das letzte Mal sein wird.
Die Journalistin El-Hadidi äußerte sich Anfang Februar. Entgegen der Befürchtung vieler tritt sie auch heute im Fernsehen auf.
Susanne El-Khafif war das über die Situation in Ägypten, wo seit heute früh und noch 2 Tage ein neuer bzw. wohl der alte Präsident gewählt wird. Am 2.4., also am Ostermontag, wird das Ergebnis verkündet und wo wir schon bei Ostern sind. Diese Ostern jährt sich in Nordirland das sogenannte Karfreitagsabkommen. Vor 20 Jahren wurden damit die 30 Jahre andauernden Unruhen in Nordirland beendet. Das schauen wir uns morgen an in der Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.